Okay, dann fange ich erstmal an. Hallo. Zu meinem Vortrag, brauche keinen Benchmark, den du nicht selbst gefälscht hast. Es ist ein Vortrag, in dem es im Wesentlichen um Benchmarks geht, und um Fehler, die man beim Benchmarken machen kann, und um Peer. Im Wesentlichen, warum halte ich den Vortrag? Ich habe im letzten halben Jahr rund meine Bachelorarbeit zum Thema besser Benchmarken gehalten am KIT beim Lehrstuhl beim Herrn Snelting. Und die Idee dabei war einfach zu sagen, ja okay, es werden besonders in... Oh, sorry. Und die Idee dabei ist einfach, es werden viele Fehler beim Benchmarking gemacht in der Informatik, und diese Fehler zu vermeiden, darum ging es halt in meiner Bachelorarbeit. Und das ist auch ein guter Teil vom Vortrag jetzt. Und am Anfang jetzt mal kurz eine Gliederung, was sage ich hier? Am Anfang die Einführung, um zu sagen, warum macht man sehr gern Fehler, und auch meine Untersuchungen in dem Bereich. Dann mathematischen Grundlagen, ich habe ganze 4 mathematischen Formeln drauf. Bitte nicht rausrennen, die sind wichtig und beißen nicht. Und dann noch häufig gemachte Fehler, für die kommt ihr wahrscheinlich her. Und im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich dann auch ein Tool namens TempG entwickelt, das ich dann auch noch kurz vorstellen werde, mit dem man so besser benchmarken kann. Und dann werde ich noch kurz sagen, worauf man wirklich beim Benchmarken achten sollte. Jetzt zum Anfang erstmal eine Motivation. Das Einführungsbeispiel, das man hier sieht, ist völlig synthetisch, aber ist, wie ich später noch zeigen werde, ein typisches Beispiel. Die Idee ist hier, es wurden 2 Programme, Programm A und B, jeweils 30 Mal vermessen, und der Mittelwert ist hier angegeben, und man sieht, dass das Programm A anscheinend deutlich langsamer ist als das Programm B, und in einem normalen Vortrag, zum Beispiel auf der GPN oder auch auf anderen Konferenzen, würde ich jetzt sagen, ja, warum Programm B so toll ist, vom Programm A so schlecht ist. Jetzt im Folgenden zeige ich aber die wahre Verteilung dieses Beispiels. Und man sieht hier relativ schön, dass die Situation nicht mehr ganz so eindeutig ist. Dass wir also nicht mehr eindeutig sagen können, dass Programm A schlechter ist oder Programm B besser ist. Und um so diese Ahnung, die man so ein bisschen hat, wenn man das Histogramm anschaut, so ein bisschen zu verdeutlichen, kann man jetzt hergehen und sich statistische Kennwerte ansehen. Zum einen kann man sich das Minimum und das Maximum ansehen und sieht dann das, was man schon im Histogramm gesehen hat, die Messwerte über einen relativ großen Bereich verteilt sind. Außerdem, wenn man sich den Mittelwert und den Median betrachtet, sieht man, dass beim Mittelwert zwar das Programm B besser ist, beim Median allerdings das Programm A besser ist. Der Median ist, falls es Leute nicht kennen, im Wesentlichen der mittlerste der Werte, wenn man die Laufzeitenwert der Größe nachordnet. Wir haben hier 30 Messungen, also ist es der Mittelwert des 15. und 16. Werts, weil er teilt die Messwerte in eine kleinere Hälfte und in eine größere Hälfte. Und man kann sich dann noch die Standardabweichung anschauen, die ist im Folgenden, erläutere ich dann noch in den mathematischen Grundlagen, und man sieht, dass dieses Maß für die Streuung der Messwerte relativ hoch ist. Und man sieht, dass die Mittelwertdifferenz im Vergleich zu der maximalen Standardabweichung sehr, sehr klein ist. Und wir sehen später eine Faustregel, die besagt, dass wenn die Standardabweichung kleiner als die doppelte Mittelwertdifferenz ist, dass dann erst signifikant ist. Oder andersrum. Ja, wir sehen später noch. Jetzt kann man dann noch später einen statistischen Test drauf werfen. Und da kann man dann sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es keine signifikante Differenz zwischen den beiden Laufzeitenverteilungen gibt, um die 32% ist, und üblicherweise wird man das Ergebnis dann verwerfen. Aber die Sache ist, am Anfang haben wir die Graphen gesehen. Wenn wir uns die nochmal betrachten, dann ist die Situation für uns eigentlich eindeutig. Wir sagen ja, okay, wenn der Vortragende uns sagt, Programm B ist total toll, dann glauben wir es ihm, weil sieht doch jeder. Es ist leider nicht so, wie wir gerade eben gesehen haben. Und das ist einer der Fehler, der so häufig gemacht wird. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, es ist ein synthetisches Beispiel. Wie oft passiert das in der Praxis wirklich? Und deswegen habe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit auch eine Meta-Evaluation von Publikationen durchgeführt. Dabei habe ich rund 150 Publikationen an 4 hier nicht namentlich genannten Lehrstühlen am KIT, an der Fakultät für Informatik, betrachtet. Im Wesentlichen, im Schnitt habe ich von jedem Lehrstuhl rund 30 Publikationen betrachtet. Eine Idee dabei war, dass ich bei jeder Publikation geschaut habe, okay, wenn Messwerte angegeben wurden, die hat so richtige Messungen, wo ich dann Mittelwerte und Minima habe, wurden da Streumaße angegeben. Streumaße ist zum Beispiel Standardabweichung oder auch Fehlerbalken. Und einfach nur die Aussage, hey, die Streuung ist in den Messwerten gering, deswegen ignoriere ich sie einfach. Das habe ich schon gezählt. Und was man hier recht schön sieht, dass bei Großteil der Publikationen im Schnitt bei 90% der Publikationen keine Streumaßangaben dabei waren. Das ist einfach sehr, sehr irritierend, wenn man sich so denkt, die sind wichtig, wir haben es im Motivationsbeispiel gesehen und trotzdem macht es einfach niemand. Und jetzt war halt die Frage, warum macht es niemand? Und jetzt habe ich einfach mal Doktoranden an allen vier Lehrstühlen gefragt, ich habe da eure Ergebnisse gesehen, sieht irgendwie total doof aus. Habt ihr da vielleicht einen Fehler gemacht und warum macht ihr das? Es mag ja auch gute Gründe geben und einer der Gründe ist Zeitdruck, wenn ihr eine Publikation schreiben müsst, dann heißt es halt, okay, in einer Woche ist Paper-Deadline und dann müsst ihr die Daten haben und so eine Standardabweichung ist halt nun mal nicht wirklich was, was ihr sagt, ja, das ist unbedingt wichtig, weil es unterstreicht meinen Punkt. Nee, das ist was, was einfach nur aus der Methodik heraus resultieren sollte. Und natürlich auch die meisten Peer-Reviewer ignorieren das auch. Es gibt wenige Peer-Reviewer, die wirklich einen zwingen, Streumaße anzugeben. Deswegen macht es einfach niemand, weil wenn wir es nicht brauchen, dann lassen wir es halt, dann sparen wir uns die Arbeit und auch den Platz. Das Problem ist, dass in Publikationen der Platz sehr beschränkt ist. Und da ist natürlich jeder Satz oder jede weitere Spalte in der Tabelle Platz, den man nicht für eigene Ergebnisse verwenden kann. Und am Ende ist es natürlich auch Unkenntnis. Also die meisten Informatiker haben nur eine Schmalspur-Statistikvorlesung, wenn überhaupt. Und die ist dann im dritten Semester, wenn Informatiker in die Richtung kommen, dass sie Publikationen schreiben, in die Richtung Master- oder Doktorarbeiten, dann ist die Statistikvorlesung schon diverse Jährchen her. Und das führt dazu, dass eine der meistgesagten Aussagen von wegen, warum geben sie es nicht an, war schlichtweg Unkenntnis. Und das ist eigentlich deprimierend für das Feld der Informatik, dass wir sagen, die Leute wissen einfach nicht die Bedeutung um der statistischen Grundlagen. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich jetzt im Folgenden die mathematischen Grundlagen noch gebe. Wichtig, ich habe zwar gezeigt, dass es da methodisch Inkorrektheiten gibt, aber es heißt nicht, dass die ganzen Publikationen per se schlecht sind, sondern es gibt natürlich Publikationen, beweisen ihre Aussage noch auf andere Wege und zeigen sie. Deswegen heißt es einfach nur, dass wir hier in der Informatik einen Fehlerbereich haben, den wir beackern sollten. Anscheinend gab es in den 90er mal einen Versuch von Herrn Tichy, auch in der Informatikfakultät kennen vielleicht Leute, hat das Versionskontrollsystem RCS erfunden, den Versuch einfach die Ergebniserfassung in der Informatik zu verbessern. Da hat sich allerdings in die Richtung nicht so viel getan, wie wünschenswert wäre. Aber ja, in der Praxis ist es natürlich, wenn wir außerhalb des akademischen Bereichs gehen, ist es natürlich auch ein Problem. Jetzt im Folgenden, wie schon gesagt, die mathematischen Grundlagen. Am Anfang so ein paar Begriffe, die ich im Späteren verwende. Zum einen sind es die Messwerte. Ich betrachte im Normalfall einfach die Messwerte x. Das ist einfach eine Menge von Messwerten x1 bis xn. Die Ordnung ist in dem Fall total unwichtig. Xi ist hierbei der ite Messwert, also irgendeiner. Das verwende ich, um in einer Art Schleife drüber zu iterieren über alle Messwerte. Dann x in Klammern i ist der i kleinste Messwert. Das heißt, ich ordne die Messwerte der Größe nach und das ist dann der an der i-ten Stelle steht. Und n ist die Anzahl der Messwerte. Das heißt, wir betrachten n Messwerte, die xi. Jetzt am Anfang ein Mittel. Das ist, ja, das arithmetische Mittel kennen die meisten. Das ist im Wesentlichen die Summe über alle Werte und dann durch n. Das ist recht einfach, deswegen wird es von den meisten auch einfach nur als Mittelwert bezeichnet. Es gibt allerdings noch verschiedene andere. Zum einen gibt's noch das geometrische Mittel. Das geometrische Mittel ist im Wesentlichen das gleiche wie das arithmetische Mittel, nur dass wir halt statt dem 1 durch n eine n-te Wurzel nehmen und statt der Summe ein Produkt nehmen. Und jetzt ist die Frage, ja, geometrisches Mittel haben vielleicht manche gesehen. Ich habe gehört, in neuester Zeit wird es auch in der Rechnerstrukturenvorlesung am KIT zum Beispiel eingeführt. Warum ist das jetzt so wichtig? Der Grund liegt darin, wir haben hier ein sehr simples Beispiel. Wir sehen oben, Wir sehen oben verschiedene Programme, Programm X, Y und Z, und die wurden mit jeweils zwei Eingaben gebenchmarkt. Im Programm X hat die Laufzeit bei der ersten Eingabe 20 Sekunden, bei der zweiten Eingabe 40 und so weiter. Man sieht hier schön die Werte. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir einen Score berechnen wollen? Das heißt so, wir wollen für jedes Programm eine Kennzahl berechnen. Eine einfache Methode ist einfach, wir nehmen die Messwerte relativ zum ersten Programm, das heißt, wir sagen das erste Programm bei der Eingabe 1 den normierten Wert 1, bei der Eingabe 2 den normierten Wert 40. Jetzt das Problem, wenn wir hier uns betrachten, dann sehen wir, dass wenn wir darüber dann das arithmetische Mittel bilden, sehen wir, dass das dann für x 1 ist, für y 1,25 und für z das gleiche. Wenn wir jetzt allerdings hergehen und das gleiche machen, wenn wir das Ganze bezüglich y betrachten und wieder sagen, okay, y hat hier für die Eingabe 1 die Laufzeit 1, für die Eingabe 2 auch die Laufzeit 1 und so weiter, sehen wir, dass das Ergebnis völlig anders ist. Das heißt, auch die Ordnung, von wegen welches Programm es jetzt das schnellste ist, anders. Was einfach zeigt, dass da wohl so eine Ecke ist, wo wir ganz gut tricksen können. Das heißt, je nachdem, nach welchem Programm wir gewichten, können wir sagen, okay, Programm A ist besser als Programm B. Und deswegen verwenden wir das geometrische Mittel. Und wenn wir beim geometrischen Mittel das Gleiche machen, wir betrachten jetzt die Laufzeitenwerte relativ zu x, kommt bei allen 1,0 raus. Wenn wir es relativ zu Programm Y machen, kommt das Gleiche raus, und das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, es hängt nicht mehr davon ab, welche Spalte wir betrachten. Und das ist ganz gut, weil es einfach ein Feld gibt, wo wir weniger drauf achten müssen. Deswegen im Allgemeinen, wenn ihr einfach relative Messwerte mittelt, unbedingt das geometrische Mittel verwenden. Dass, wenn ihr was anderes macht, dann lügt ihr. Also ein netter Titel des Papers, wo sie es irgendwie vorgestellt haben wollen, wo die Tabelle auch grob rausstammt, ist so von wegen, du lügst dann, wenn du sowas machst. Und die haben sich dann auch richtig aufgeregt in der Publikation. Aber das mache ich hier nicht, weil ich hoffe, ihr macht das alle schon. Wobei wahrscheinlich eher nicht, aber ja. Ich bin realistisch. Egal. Jetzt kommt die Standardabweichung. Wie gesagt, das ist eins der typischen Streumaße, die wir heutzutage verwenden. Es ist ein sehr simples. Es ist im Wesentlichen die Summe über die quadratischen Abweichungen zum Mittelwert durch n und davon die Wurzel. Das ist jetzt, glaube ich, die letzte Formel, die ich heute zeige. Yay. Also ihr seid quasi mit den Formeln fast durch. Was das im Wesentlichen heißt, angenommen, wir haben eine Normalverteilung. Die Normalverteilung ist dieses orangene Ding, das ihr da seht. Das ist diese gaußsche Glockenkurve. Was die Standardabweichung im Wesentlichen heißt, dass im Bereich von dass im Bereich von dem Mittelwert, der ist hier, zu einer Standardabweichung rund 34% der Werte liegen. Und hint, wenn jemand schon mal gesehen hat, von wegen 95% Konfidenzintervall, dann heißt es einfach nur, das ist der Bereich, in dem 95% der Werte liegen. Und wenn wir bei einer Normalverteilung haben, dann können wir sagen, das ist der Bereich plus minus zwei Standardabweichung, grob in Daumen gepeilt. Und jetzt kann man sich im Rahmen der Standardabweichung noch eine recht nette Faustregel überlegen. Die Faustregel stammt nicht von mir, die stammt von Gernot Heiser. Aber er hat sich schön motiviert, weil das ist einfach eine Faustregel, da schauen wir uns an, ja, wir haben eine Standardabweichung und was können wir damit grob Aussagen über die Signifikanz von Differenzen zweier Mittelwerte machen. Und die Idee ist dahinter, wir haben hier zwei Verteilungen, die blaue und die rote. Und man sieht offensichtlich, dass der Mittelwert der blauen die zweifache Standardabweichung kleiner ist als der Mittelwert der roten. Und jetzt ist die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir jetzt zufällige Messungen aus diesen zufälligen Stichproben rausziehen, das heißt, wenn wir Messungen machen von dem Programm, das die Laufzeitenverteilung der blauen Verteilung hat und von der roten Verteilung, dann sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei den Stichproben das Verhältnis genau umgekehrt ist. Das heißt, dass der Mittelwert der blauen Stichprobe größer gleich des Mittelwerts der roten Stichprobe ist, bei rund 8% liegt. Das ist ganz okay unter den Annahmen, die wir gemacht haben. Es reicht zumindest für eine Faustregel aus. Und die Faustregel heißt dann im Wesentlichen, die Mittelwertedifferenz ist signifikant, weil sie größer gleich 2 Sigma ist. Und
Wenn man sich daran hält, vermeint man zumindest einige Fehler. Jetzt komme ich zu Bier, aber gleich. Jetzt ein statistischer Test. Was sind statistische Tests grob? Dafür muss ich jetzt zwei Begriffe einführen, nämlich den Begriff der Hypothese. Eine Hypothese, in dem Fall habe ich zwei Programme, die Einführungsprogramme, die Programme vom Einführungsbeispiel gehabt, nämlich das Programm A und das Programm B. Die Hypothese ist in dem Fall, dass die Laufzeiten von A und B ungleich sind. Das wollen wir im Normalfall zeigen. Das heißt, im normalen Benchmark wollen wir zeigen, wir sind besser als die anderen. Also es gibt eine Differenz. Wir wollen in den meisten Fällen, wenn wir eigene Programme schreiben, nicht zeigen, dass wir genau gleich sind wie die anderen. Dann kann man aus der Hypothese die Nullhypothese bilden und diese Null und die Nullhypothese ist quasi die Aussage, dass die Hypothese inkorrekt ist. Wichtig, wenn die Nullhypothese nicht gilt, heißt das nicht im Umkehrschluss, wenn die Nullhypothese gilt, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass die Laufzeiten A und B gleich sind. Das kann statistische Tests einfach rein mathematisch nicht zeigen. Und unseren statistischen Test berechnet dann halt die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese gilt. Und so ein Unterschied zwischen zum Beispiel in beiden Laufzeiten wird üblicherweise verworfen, wenn die Nullhypothesenwahrscheinlichkeit größer gleich 5% ist. So ein statistischer Test ist so ein Standard-Tool, das man eigentlich verwenden sollte. Ist auch recht einfach zu verwenden. Jetzt ist die Idee, was ist so ein typischer statistischer Test, den man häufig verwendet? Der hat ganz viel mit Bier zu tun. Die Frage ist nämlich angenommen, ihr kennt vielleicht die Guinness Brauerei, die ist glaube ich ganz groß, gibt's ja auch in Karlsruhe Bier zumindest, die war auch schon um 1900, so 1906 richtig groß. Und die hatten das Problem, dass sie riesige Mengen produziert haben. Und das heißt, dass sie fässerweise, und das Bier musste immer vergleichbar schmecken. Und das Problem war dann, sie hatten riesige Mengen zum Beispiel von Hopfen, das sie einfach eingekauft haben und mussten dann relativ gut rausfinden, ob diese Hopfen hier in etwa die gleichen Qualität oder die gleichen Eigenschaften hat wie diese Hopfen. Und was wir jetzt machen, wir ziehen aus beiden Hopfen quasi eine Stichprobe aus, weil den ganzen Hopfen zu untersuchen, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, einen ganzen Laster voll Hopfen haben und wir dann den ganz untersuchen, wenn, geht wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Das heißt, wir untersuchen jeweils kleine Stichproben und wollen dann schauen, gibt's da eine signifikante Differenz. Das ist nichts anderes, was der T-Test macht. Der wurde von Herrn Gossett erfunden, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Und der hat das, der war ein Statistiker, der war angestellt bei Guinness und hat es in seiner Zeit bei Guinness dann erfunden, rund 1608. Und was so ein T-Test im Wesentlichen macht, der vergleicht, der gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass es eine signifikante Differenz zwischen den beiden Mittelwerten der Verteilung gibt. Das ist nicht ganz gleich wie, hey, es gibt eine signifikante Differenz zwischen Verteilungen, aber es reicht im Normalfall aus. Und er wird halt häufig verwendet und auch in anderen Wissenschaften, zum Beispiel in der Biologie. Und der T-Test, wir betrachten im Normalfall, wenn wir solche Tests machen, beim Benchmarken zwei Stichprobentests, damit vergleichen wir zwei Verteilungen. Was den T-Test ausmacht, dass er relativ robust gegenüber komischen Verteilungen ist. Es gibt natürlich noch andere Tests, aber die will ich hier nicht behandeln, weil damit kenne ich mich auch nicht total gut aus und euch langweilt es wahrscheinlich auch eher. Jetzt kommt der wichtige Teil, also quasi der Teil, für den ihr wahrscheinlich hier seid, wenn es ums Benchmarken geht. Nämlich, es geht darum, dass ich häufig gemachte Fehler zeige. Einen der häufig gemachten Fehler, das kann man sich wohl denken, nachdem ich jetzt so die Einführung gemacht habe und alles, ist, dass die Signifikanz der Daten nicht betrachtet wird. Das typische Beispiel ist, dass ein Streumaß nicht angegeben wird. Und ein weiteres Beispiel ist, dass man einfach nicht solche zum Beispiel Standardabweichungsfaustregel betrachtet oder auch, dass man keinen T-Test drüber wirft, wenn man im Zweifel ist, ob die Daten wirklich signifikant sind. Und man sollte zu guter Letzt, was man häufig vergisst, ist vergleichen, wie den Effekt, den ich gemessen habe, wie der zu anderen Effekten steht. Zu allem zeige ich jetzt noch ein kurzes, erläutere ich noch kurz näher. Also was ist so ein Fehler, haben wir am Anfang gesagt, den machen Großteil der Publikationen. Also wie gesagt, 90% der akademischen Publikationen, rund 4 Lehrstühlen am KIT. Die Standardabweichung vergleichbarer Streumaß wird üblicherweise halt nicht angegeben. Und ich habe da so eine Aussage von einem Dozenten, den ich nicht namentlich nennen will. weil ich vielleicht bei ihm noch Vorlesungen habe. Er meinte so von, also ich habe ja diesen Graphen gemacht, wo ich vorher schon gezeigt habe, dass irgendwie niemand die Streumasse angibt, und habe dann halt bei jedem Dozenten mal angefragt, hey, ja, das sieht mir ein bisschen doof aus, und könnten Sie es mir mal begründen, und warum machen Sie es nicht? Und die Argumentation war dann so ein bisschen überspitzt gesagt von ihm, ja, wir geben sie an, wenn es was ausmacht. Das ist halt eine prinzipiell, die Argumentation ist prinzipiell okay, nur andererseits sagt sie, wir geben sie quasi nie an, weil wenn es was ausmachen würde, dann wären die Ergebnisse eher doof und dann lassen wir es eh. Es gibt natürlich noch andere Gründe, das nicht zu machen, aber es war halt schon ein bisschen deprimierend. Der Dozent, bei dem ich auch die Bachelorarbeit dann vorgestellt habe, der konnte es auch erstmal nicht glauben, als ich ihm gesagt habe in der Bachelorarbeitspräsentation, ja, übrigens, ich habe hier so, ein Dozent meinte das. War schon lustig, weil es ist eigentlich nur lustig, es ist irgendwie ein bisschen schade, weil man sieht dann einfach, dass das Bewusstsein, dass wir einfach angeben, wie gut unsere Daten ist, nicht allgemein in der Informatik gegeben ist. Jetzt noch zum möglichen Streumaßen. Es gibt ja nicht nur Standardabweichungen. Ein anderes Streumaß wäre zum Beispiel der Standardfehler. Das ist im Wesentlichen die Standardabweichung durch die Wurzel von der Anzahl der Messungen. Das ist in manchen Teilen besser. Oder auch natürlich Konfidenzintervalle. Wenn wir Grafiken haben, was Informatiker öfters mal haben in Publikationen, dann kann man zum Beispiel Boxplots verwenden. Das sind so, kennt man vielleicht diese eckigen Plots, wo ganz viele Punkte ausgenommen sind. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, kann ich den auch gerne noch zeigen. Und Fehlerbalken, so dass ich zum Beispiel anzeige, bei jedem Wert, wie ist die Standardabweichung jeweils. Ja. Und das sollte man auch, eins von denen sollte man auch verwenden. Wobei wichtig, wenn ich dieses große Diagramm, was ich am Anfang hatte, da habe ich auch schon gezählt, dass Standardabweichung angegeben, wenn mir einfach nur jemand hingeschrieben hat, ja, von wegen Standardabweichung klein, deswegen ignoriere ich sie. Das solltet ihr, wenn ihr eine Publikation irgendwann schreibt oder generell, wenn ihr irgendwo mal Benchmarks macht, unbedingt wenigstens angeben. Das hilft einfach. Ein weiteres Ding sind solche Effekte, die man im Normalfall nicht betrachtet. Diese Effekte haben einen schönen englischen Begriff. Im Deutschen habe ich es mal in systemische Verzerrungen übersetzt. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir ja eine Abbildung von Daten auf Code haben. Das heißt, wir sehen hier, wir haben hier zwei Cache-Zeilen. Das hier ist die eine und das hier ist die andere. Und wir sehen jetzt, dass die roten Daten einfach in einer Cache-Zeile gut drin sind, die grünen Daten auch und die blauen über zwei verteilt sind. Das heißt, potenziell, wenn wir auf die blauen Daten zugreifen, haben wir zwei Cache-Misses, wenn wir Pech haben. Das heißt einfach, wie die Daten im Cache liegen, hat doch schon eine Auswirkung darauf, wie die Performance von dem Ganzen ist. Das Problem ist jetzt, dass diese Lage auf die Cache-Zeilen durch vermeintlich vernachlässigbare Änderungen verändert werden kann. Zum Beispiel durch die Größe der Umgebungsvariablen. Die Umgebungsvariablen werden nämlich an den Anfang vom Stack gelegt und schieben dann ganz einfach das ganze Adresslayout runter. Und damit verschieben sie, also überspitzt gesagt, in der Publikation haben sie das mal so auf die Spitze getrieben und haben einfach geschaut, macht so die einfach nur das Verändern der Größe der Umgebungsvariablen einen größeren Unterschied als die Änderung von O2 zu O3, also Compiler-Effects beim GCC. Und sie haben in einem Fall, so beim Teil vom Swag-Benchmark, rausgefunden, dass es das macht. Und das heißt halt einfach, ja, das sind halt einfach Effekte, die potenziell halt wirklich große Effekte haben. Und besonders in der Welt, wo wir jetzt sagen, wir haben eine Verbesserung von 1-2%, da kann sowas wirklich reinspielen. Das heißt, die haben in der Publikation den überspitzten Fall gebracht, ja, von wegen, da ändert jemand seinen Benutzernamen von Joe in Joe B oder bla. Und das macht dann schon signifikante Performance-Unterschiede. Und das ist halt irgendwie deprimierend. Das noch deprimierender ist, ratet mal, wie viele in wie vielen Publikationen das Ganze betrachtet wurde, solche Verzerrungen. Eine? So viele? Ja, null. In gar keiner. Und es gibt auch weitere Untersuchungen, dass es auch bei High-Rank-Papern nicht viel anders aussieht. Es ist deprimierend, weil es gibt halt wirklich Effekte. Und das kommt so in letzter Zeit, dass es da Verbesserungen gibt in die Richtung. Aber ja, es dauert vielleicht noch 20 Jahre. Ich hoffe, dass ich es noch erleben darf, dass die Leute sowas noch betrachten in Publikationen. Ja, ein weiterer Grund ist einfach, dass die Funktionsreihenfolge einen vergleichbaren Effekt haben kann, einfach in Code-Caches. Und natürlich auch die Linkreihenfolge, der gleiche Effekt. Wir vertauschen quasi das Adressraum-Layout. Und ja, es wird halt nie betrachtet. So schade, aber damit muss man sich abfinden in der Informatik, dass einfach Statistik so ein bisschen vernachlässigt wird und auch solche Effekte. Weil es geht halt doch am Ende um schnelle Ergebnisse. Ich kritisiere es zwar die ganze Zeit, dass wir solche Fehler machen, aber ich kann es auch schon verstehen, weil jede Wissenschaft halt Dinge, die schief laufen. Das ist halt der Teil der Informatik, ja. Jetzt noch ein wichtiger Fehler ist einfach, dass verwendete Setup nicht angegeben ist. So dass zum Beispiel, was häufig gemacht wird, ist die Hardware-Plattform angegeben. Nur sowas wie, welche genaue Programmversion habe ich verwendet? In der Zeit von öffentlichen Git-Repositories, von vielem Code, kann man einfach sagen, hey, ich habe von meinem Programm den Git-Commit-Hash, bla, den Git-Commit habe ich verwendet. Es ist nämlich schade, wenn man so irgendwie einen Benchmark reevaluieren will und dann ist die Frage, wie kriege ich jetzt raus? Das war eine Publikation aus dem Jahr 2011, wie kriege ich jetzt raus, welche Programmversion die da verwendet haben? Steht nirgendwo. Natürlich, in der Publikation ist nirgendwo erwähnt. Man kann dann so guessen, ja, die Publikation war irgendwie Anfang 2011. Im Ergebnis war dann, dass ich rumgefragt habe bei einem der Autoren und der hat dann mit, keine Ahnung, mit LS und STAT und allem möglichen und an Dateistempeln von den Ergebnisdateien rum und dann, es war leicht obskur, macht's den Leuten einfach beim Revolieren und sagt einfach, hey, ich habe die Version verwendet. Wenn ihr ganz nett sein wollt, packt einfach das Ganze, was ihr braucht zum Benchmarken zu einem ZIP. Und dann ist gut und besonders mit den Eingabedaten nicht. Das heißt, ja, ich habe die Eingabendaten, die findest du an der Stelle unter der URL. Irgendwie doof, wenn das eine Seite ist, auf die du selber keine Kontrolle hast, weil dann nehmen sie es runter. Und wirklich, stellt ein Paket zusammen. Temchi bietet da auch eine Möglichkeit, wie es relativ einfach geht, also mit deduplizierten Paketen und allem. Aber da komme ich gleich noch zu sprechen. Jetzt habe ich ja auch die äußere Beeinflussung von Benchmarks noch erwähnt, oder nicht erwähnt, ja, zumindest jetzt erwähne ich so. Wie sie beeinflusst werden können, ist zum Beispiel durch zeitgleich laufende Programme, zum Beispiel benchmarkt und denkt, hey, ich habe nebenher noch mein Terminal oder meine IDE laufen, das wird schon nichts machen. Es kann unter Umständen was machen und besonders, wenn ihr das dann nicht beschreibt, wenn ihr so in eure... Eigentlich kommt das in den vorherigen Punkt noch rein, wenn ihr hier einfach nicht reinschreibt, ja, ich habe dieses Programm genau dann und dann verwendet, dann ist es halt schwierig. Die einfachste Methode ist einfach alle einfach auf einem System zu benchmarken, auf dem wenig andere Programme laufen. Außerdem muss man noch irgendwie die Temperatur von verschiedenen Geräten, zum Beispiel von der Prozessortemperatur betrachten, weil wenn die Prozesstemperatur zum Beispiel hoch ist, kann der Prozessor nicht übertanken. Oder schwieriger. Und natürlich auch Festplattenverhalten. Heutzutage haben wir irgendwie in Festplatten Caches und SSDs müssen irgendwie Trim-Befehle und bla ausführen. Und deswegen guckt, dass vor jedem Benchmark wirklich, vor jedem Lauf wirklich das System in einem Ruhezustand gekommen ist. Und wenn ihr anfangt, mit Harddrives zu benchmarken, so mit richtig diesen rostigen, drehenden Dingern, dann seid ihr eh fern von Gut und Böse und lasst es einfach. Die haben so lange Latenzen, da könnt ihr so doofe Effekte haben. Ich würde davon einfach abraten. Und generell schaut, wenn ihr irgendwie Swap Space braucht, weil euer RAM nicht reicht, dann ist es auch ein schlechtes Zeichen, weil dann, welche Daten liegen im Swap, das kann man halt vorher nicht deterministisch sagen und das ist auch doof. Jetzt komme ich noch so zu zwei interessanten Dingen, für die ich auch Beispiele habe. Eins der Beispiele stammt von der letzten HotOS, glaube ich. Das stammt in dem netten Paper, wie man hier sieht, Scalability but at what cost. Und die Idee ist hier, wir haben irgendwie Big Data, kennt ja vielleicht jeder, und da haben wir auch tolle Graphen. Eine der Fragen ist halt, ist so ein Graph zusammenhängend? Und da gibt's halt schöne Algorithmen, die werden auch in Publikationen richtig gezeigt. Yay, der Algorithmus skaliert total toll. Zwei Algorithmen, GraphLab und GraphX. Und die laufen dann auf 128 Cores und wow, die brauchen dann für so einen Graphen für den einen 42 Sekunden, für den anderen irgendwie 700 Sekunden. Und jetzt hat sich mal jemand überlegt, ja komm, ich habe noch ein bisschen Freizeit, dann schreibe ich mal einfach schnell einen Code selber und guck dann, wow, hat dann irgendwie rausgefunden, dass er, wenn er sich ein bisschen anstrengt, 150 Sekunden für die gleiche braucht und wenn er sich ein bisschen mehr anstrengt, 50 Sekunden. Jetzt mal irgendwie gibt's irgendwelche, also wichtig, nicht relativ zu den relativ zum CPU-Cores, sondern einfach nur die gesamte Zeit, die gebraucht wurde. Gibt es irgendwelche Vorschläge, wie viele auf welchem System der das wohl gebenchmarkt hat? Wie viel CPU-Cores hat das System, dem er die tollen Benchmarks bekommen hat? Irgendwelche Vorschläge? So viele? Weniger. Was? Ja. ein Core. Und es war auch ein, und dieser eine Core, der war richtig geil. Das ist also in einem, muss sicherlich in einem High-Performance-Computing-Cluster und alles und total gekühlt. Und nee, es ist einfach ein Laptop-Prozessor. Also der hat auch noch extra hingeschrieben, ja, er hat es noch mit einer SSD gebenchmarkt, weil SSD ist ne, neue Technik. Nee, im Endeffekt, was man hier sieht, das Problem ist, dass Algorithmen gut skalieren können, nur niemand hat wirklich den wahren Grundfall betrachtet. Der wahre Grundfall ist nicht ein anderes System mit 128 Cores, das total skaliert, total toll skaliert, sondern der wahre Grundfall ist ein anderes System, das das gleiche macht. Der Grund hierbei ist so ein bisschen, ja, es ist eine schöne Publikation, natürlich der wahre Grund, warum man hier deutlich schneller ist, einfach die algorithmische Komplexität von toll parallelisierbaren Algorithmen liegt halt irgendwie, glaube ich, in der Ecke von n Quadrat. Seine Algorithmen, die er geschrieben hat, sind eher n log n und bei Datenmengen, die halt in die diversen Megabyte und sehr, sehr viele Knoten gehen bei Graphen, macht das halt was aus. Okay. Ein weiteres, was ich auch noch mehr betrachtet habe im Rahmen meiner Bachelorarbeit, war einfach, es gab bis vor kurzem einen Claim in der GRC-Dokumentation. Der Claim hieß von wegen at the moment minus O2 is unlikely to produce better code than O. Im Wesentlichen, das entspricht, also was das hier grob betrachtet, ist der Haskell-Compiler. Den kennt man vielleicht so. Haskell ist so eine Sprache, die Leute, die an der Uni waren, beim Hans Snelting gern gelernt haben und danach wieder vergessen haben. Und GRC ist so der Standard-Compiler für, also Glasgow Haskell-Compiler und so. Und jetzt haben die halt in ihrer Dokumentation, schreiben die halt so von wegen O2, ja, es macht keinen Unterschied, ob du O oder O2 verwendest. Die Compiler-Optimierungsflex entsprechen in etwa dem, was wir in GCC haben unter dem gleichen Namen. Jetzt habe ich mir halt einfach mal gedacht, so, boah, das ist doch ein schöner Claim, den kann ich doch mal schnell benchmarken. Hab dann das Language Shootout Game so ein bisschen reimplementiert, kennen vielleicht Leute dieses Great Benchmarks Game. Hab davon die Algorithmen genommen und hab halt alle einfach mal durchgejagt und mal gebenchmarkt für alle möglichen Compiler, also vom 7er bis zum 8.01er, wobei das dem entspricht, der im Januar gerade aktuell war. Und was man hier in der jeweiligen Spalte sieht, ist einfach der Prozentsatz der Programme, bei denen es eine signifikante Differenz zwischen den Programmlaufzeiten einmal ausgeführt, einmal mit O und einmal mit O2 der zweiten Spalte gibt. Und dabei habe ich halt einen T-Test verwendet, wie wir es machen sollen. Jetzt sieht man relativ schön, okay, es gibt in rund 80% der Fälle keine eine signifikante Differenz zwischen O und O2. Das ist ganz schön. Und wenn wir uns jetzt irgendwie an, und das gleiche ist auch mit O und ODPH. ODPH entspricht sowas wie O3 oder OFAS beim GCC. Und da gibt es halt auch eine signifikante Differenz und der Unterschied zwischen O2 und ODPH ist halt im Mittel vernachlässigbar. Und ja, das habe ich dann mal jemandem gezeigt, der sich so ein bisschen auskennt. Joachim Breitner, der macht hier auch, glaube ich, einen Vortrag zur Incredible Proof Machine oder kein Vortrag, aber andere Veranstaltung hier. Und der meinte dann, ja, okay, klingt ganz cool und hat das irgendwie committed und das Ergebnis ist, dass seit der 8.01er Variante dieser Claim nicht mehr in der Doku drin vorkommt. Yay. Ja. Das hat wahrscheinlich niemand bemerkt, aber ich fand's ja toll. Das war die einzige reale Auswirkung meiner Bachelorarbeit. Oh, was irgendwie ein bisschen deprimierend ist, aber ja, zumindest ist das schön. Das heißt, wenn ihr demnächst mal irgendwie wieder Haskell kompilieren wollt, was ihr täglich machen wollt, dann denkt an mich. Am Ende sieht man einfach wichtig, wenn ihr irgendwie Claims habt, so von wegen meine Performance ist total gut und klar, dann benchmark die auch wirklich, weil nichts ist schlimmer, wenn dann jemand später kommt und sagt, ja, ich hab's mal nachgebenchmarkt und hab rausgefunden, dass ihr einfach nur wahrscheinlich hat der Claim vor 10 Jahren gegolten, aber es hat sich halt niemand drum gekümmert, den regelmäßig zu benchmarken. Aber ja, weitere Fehler, die man noch machen kann, jetzt noch kurz in so einer Zusammenfassung sind, dass man natürlich zu wenige Läufe verwendet. Wenn man 3 Läufe verwendet, dann ist man halt fern von gut und böse. Im Schnitt werden rund 10 Läufe bei Benchmarks verwendet. Ich würde vorschlagen, dass man so 15 bis 20 verwendet. Hängt einfach auch davon ab, wie lange ein Benchmarklauf geht. Wenn ihr im Bereich Compilerbau seid, da habt ihr Spec-Benchmarks, die dauern halt Stück 2 Stunden oder so. Da 100 Benchmarking-Läufe zu machen und besonders wenn ihr noch mehrere Dinge machen wollt, ist eher nicht so gut. Aber begründet das dann wenigstens am Ende und verwendet so viele Läufe wie möglich. Dann verwendet natürlich das arithmetische Mittel statt dem geometrischen. Andersrum verwendet das geometrische verwendet natürlich das geometrische Mittel, wenn ihr das arithmetische Mittel seid, dann macht ihr einen Fehler wie viele Informatiker, aber macht den nicht, verwendet das geometrische Mittel für die Zusammenfassung relativer Scores. Und noch ein Fehler, den ich jetzt noch gar nicht betrachtet habe, war, überprüft, dass viele Leute einfach bei Benchmarks nicht die Ausgabe der Programme überprüfen. Wenn das Programm halt irgendwie Mist ausgibt, dann kann die Performance noch so gut sein, aber wenn euer Programm, das ihr gerade gebenchmarkt habt, nicht funktioniert, dann ist der Benchmark auch so ein bisschen doof. Also kümmert euch drum, weil Benchmarking ist sehr, sehr schwierig, auch um es korrekt zu machen. Es ist eine Wissenschaft für sich. Das, was ich auch mit mathematischen Grundlagen gezeigt habe, ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Wenn ihr mit einem Statistiker redet, dann werdet ihr euch am Anfang erstmal sagen, wie ein Dozent, den ich nicht namentlich nennen will, an der Mathefakultät, der dann anscheinend in Vorlesungen über die ganzen Ingenieure und Naturwissenschaftler rantet, die Statistik total nicht können und alles. Gerüchtet sich zumindest. Redet mit dem Statistiker eures Vertrauens und schaut da wirklich drüber, ob ihr da Fehler macht. Das, was ich euch gezeigt habe, ist nur eine Handreichung, die dazu führt, dass ihr bessere Benchmarks macht als viele im akademischen Bereich. Aber ich habe dann am Ende auch noch Ressourcen, da stehen dann auch noch so ein paar Links, da könnte ich weiter reinlesen. Jetzt komme ich zum TempG-Teil, das ist jetzt quasi der letzte Teil. TempG ist halt das Tool, das ich entwickelt habe im Rahmen meiner Bachelorarbeit. Falls es Leuten lesen können, das ist so eine alte Uhrenwerbung, die ich halt hergenommen habe und die so ein bisschen umgedichtet habe. So von wegen Benchmarking, oh my dear friends, is pretty hard. TempG for those who want to make better benchmarks. TempG ist ein in Python 3 geschriebenes Werkzeug. Da habe ich jetzt 5 Monate dran gearbeitet, irgendwie 10.000 Zeilen Code und alles. Und kann sogar Caches ausschalten, wenn ihr es unbedingt wollt. Hat dafür ein Betriebssystem, ein Modul, das ihr reinladen könnt und solches. Es unterstützt verschiedene Benchmarking-Werkzeuge, wie zum Beispiel Spec oder Pathstat, die wirklich Zeit messen. Mit Pathstat habt ihr auch Zugriff auf solche nativen CPU-Performance-Counter, was häufig ganz interessant ist. Es unterstützt die Programmrandomisierung, das heißt, dass ihr solche systemischen Verzerrungen einfach backupt, zum Beispiel Link-Reihenfolge-Randomisierung oder auch die Randomisierung der größten Umgebungssache haben. Außerdem ermöglicht es die Separation von verschiedenen Prozessen, das heißt, dass ihr andere Prozesse zum Beispiel ausschalten könnt oder stoppen könnt, während ihr benchmarkt. Und auch die Paketierung, das heißt, ihr könnt so TempG-Pakete zusammenbasteln, die dann total toll sind, die könnt ihr dann verteilen und dann kann jemand das relativ einfach reproduzieren. Benchmarks. Außerdem erzeugt aussagekräftige Reports. Hier haben wir das Einführungsbeispiel vom Anfang und was TempG aus, der Graph stammt jetzt aus TempG, das heißt, TempG hat den Graph selbst die LaTeX-Variante definiert, ausgegeben. Natürlich Laufzeit in Sekunden stand nicht dabei, weil TempG keine Ahnung hat, ob das jetzt Sekunden, ob das Katzen oder Frösche sind, was ihr da gerade misst. TempG würde einem da ganz viel Rot angeben und einem dann sagen, hilf und sagen, pass auf, es gibt viele Fehler, die du bei der Interpretation machen kannst. Einer der Fehler war zum Beispiel, dass TempG einen Hinweis so von wegen, ich habe einen T-Test drüber geworfen und die Ergebnisse sehen nicht wirklich signifikant aus. Wie TempG jetzt noch grob aufgebaut, das ist einfach, es gibt ein Build-Tool, das kümmert sich so um das Bilden vom Programm, also so, damit ihr so eine Programmrandomisierung machen könnt. Daraus fliegt dann eine XAML-Datei. XAML ist sowas in die Richtung wie JSON, nur viel lesbarer. Und dann könnt ihr das zum Beispiel TempG-Exec geben und TempG-Exec ist nichts anderes wie, das macht die wirklichen Benchmarks. Das wirft euch dann eine Datei raus, wo die Ergebnisse drinstehen. und das wiederum in XAML-Datei und das könnt ihr dann Temptree Report füttern und das produziert euch dann zurzeit schon HTML, so richtig schön fancy HTML5 und CSV und so ein Console-Output und alles. Und Temptree Report werde ich jetzt auch gleich noch im Beispiel in der Demo zeigen. Und wichtig, diese ganzen XAML-Dateien kann man sehr gut auch von Hand editieren. Also das war eigentlich das, was ich auch, als ich das Great Language Benchmarks Game reproduziert habe, habe ich im Wesentlichen solche XAML-Dateien produziert. Und ihr könnt alles selber schreiben und es ist sehr offen. Das heißt, ihr könnt auch selber ein Benchmark-Tool schreiben und die Ergebnisse dann einfach Temptree Report geben und es freut sich drüber und erzeugt euch so tolle Benchmarks. Temptree ist auch recht einfach zu benutzen. Das war eines der Ziele bei der Entwicklung. Das heißt, ihr könnt es einfach verwenden. Es hat eine Z-Shell, auch eine Bash-Tab-Completion, die automatisch generiert wird. Und es hat so Settings-Dateien, Haufen fancy Stuff. Und im Wesentlichen, das zeige ich jetzt gleich noch in der Demo, aber kurz noch, man kann so ein Paket für dieses ls versus ls... Beispiel, kann man hier ein Paket recht einfach erzeugen. Das wirft einem dann einen Zip raus und man ist fertig. Und das kann man dann ausführen auf einem anderen System. Und noch so ein total tolles, exotisches Feature, weil ich einfach kann, Caches ausschalten. Und man sieht, Caches sind wichtig. Also mit Caches dauert es deutlich kürzer. Und das ist lustig, ja. Also Temptree kann das. Ihr könnt einfach minus, minus Disable Cache angeben beim Benchmarken und das disabled euch den Cache für die Zeit. Gerne? Ja, die Idee ist also, die Idee ist bei Temptree, es lädt das Betriebssystemmodul, das macht nichts anderes als den Cache zurückschreiben und dann den Cache quasi ausschalten und dann, wenn Temptree fertig ist, dann arbeitet es wieder normal. Okay. Nee, das funktioniert noch nicht. Ich wüsste auch nicht, wie man das konkret macht. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Da können vielleicht die Betriebssysteme Leute mehr sagen. Zum Beispiel die Person, die neben dir sitzt. Aber ja, jetzt komme ich noch zur Demo. Ich glaube, ich habe noch um die 20 Minuten Zeit. Hoffe ich zumindest mal. Könnte ich das Mikro haben? Das wäre sehr cool. Hallo, Technik. Ach, kein Problem, dann tippe ich halt das Bit. Okay, Temptree ist so gut benutzbar, dass ich sogar einhändig das benutzen kann. Es lebe die Tab-Completion. Und also hier seht ihr irgendwie, was ich da... Kann es jeder lesen? Gut. Die Idee ist jetzt, dass ich so ein bisschen länger brauche. Also... Ich tippe jetzt mal mit der rechten Hand, das geht besser. Also hier seht ihr Temptree und jetzt kann ich sagen, was will ich denn gerne machen? Also so ein Beispiel, was ich jetzt mache, also Temptree Short verwenden. Sonst, das erleichtert es mir halt, ich muss keine Konfigurationsdateien schreiben. Ihr seht, ich habe auch für die Z-Shell so irgendwie Dokumentation noch dabei. Das erleichtert die Bedienung besonders, wenn man das Tool seit 2 Monaten eher weniger verwendet hat, weil die Bachelorarbeit ist seit zwei Monaten rum. Wie man kennt, die Motivation danach noch, das Tool den ganzen Tag zu verwenden, ist gering. Also, aber zumindest, was man dann macht, man kann minus BD einfach sagen, hey, benchmark mir das Programm. Und ich habe gehört, dass nebenher der Emacs-Vortrag ist. Und deswegen will ich jetzt natürlich Emacs versus Vim benchmarken. Because I can. Und ich bin übrigens ein Vim-Mensch. Also ich verwende es nicht häufig, aber ich finde Emacs ist doch einfach nur, was war es, 8 Megabytes and constantly swapping. Okay, vim --help. Ich finde, das Help-Kommando ist eines der wichtigsten Kommandos bei einem Tool. Jetzt könnt ihr, was ihr machen könnt, ihr könnt verschiedene Runner auswählen, die euch wirklich so die Messung erlauben. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel sagen, ich würde gerne so a usage per start oder ein spec-artiges oder einfach normal Time-Utility verwenden. Dann verwende ich mal einen Perf-Set, der gibt einfach deutlich mehr Informationen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Sagt mir jetzt, hey, ich hätte gerne noch Root-Rechte, weil Prozessoperationen und bla. Ja, die Daten sehen jetzt irgendwie interessant aus. Damit kann man noch nicht viel anfangen, deswegen finde ich Reportsal, also grob, man kann damit was anfangen, man sieht, dass BIM toll ist, zumindest schneller. Man kann jetzt einen Report erzeugen. Da geht über das einfache Kommando tempg-report und standardmäßig werden die Ergebnisse in der Datei runOutput.jaml produziert. Und dann dauert das ein bisschen. Wichtig, das erzeugt ganz fancy HTML5 und ganz fancy viele Grafiken, diverse Megabyte. Das läuft gerade auf 4 Kernen Volllast. Also auf mein ganzes System wird, freut euch, wenn ihr 8 Dinger gegen ein, wenn ihr einen Report mit 8 Run-Blöcken erzeugen wollt, dann erzeugt das Ding euch ein 50 Megabyte HTML-Datei mit ganz viel JavaScript und Bildern. Es ist ein schöner Test für Browser. Wenn ein Browser nicht abstürzt, dann ist er gut. Firefox stürzt, glaube ich, ab. Zumindest auf dem System mit 8 GB RAM, weil er, glaube ich, mehr braucht. Jetzt kann ich mal Chromium verwenden. Und das liegt dann in dem Ordner Report. Ich habe halt so Standardfelder, die man häufig macht. Man sieht hier, ich habe 213 Dateien produziert. Ich habe auch so LaTeX-Export für Tabellen und für alle möglichen Grafiken gemacht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt und wird auf dem richtigen Bildschirm angezeigt. Ja, wird nicht auf dem richtigen Bildschirm angezeigt. Man sieht, dass die Bildschirmauflösung eher semi geeignet ist für das Ganze. Deswegen, kann es noch jeder lesen? Gut, hier sieht man so im Endeffekt, so das sagt uns halt hier oben so ganz viele Errors, so worauf müssen wir achten. Und hier, das ist dieses Overall Summary. Und was es uns dann halt anzeigt, ist genau dieses geometrische Mittel, was ich gemeint habe. Und was man hier sieht, dass Vim dann, das im Vergleich Emacs versus Vim, dass die, das bezieht sich halt auf die das geometrische Mittel der relativen Differenz. Was ist ganz komisch, zumindest zeigt, dass das Vim besser ist als Emacs. Und es zeigt einem, dass ganz, ja, dass in Teilen viel rot ist, weil wir messen hier einen Haufen Zeugs. Was auch noch vielleicht interessant ist, für Leute, die sich mit Statistik nicht so auskennen, wird hier nochmal kurz erklärt, was es macht. Das heißt, es gibt dir an, hey, es ist geometrisch Mittel, bringt da oben Wurz und Paar. Und es verweist auch noch auf so ein Paper, das sagt, warum du es verwenden solltest, weil sonst lügst du alles. Das ist bei vielen statistischen Kennwerten so. Ich hoffe, dass hier auch ist. Beim Mean ist zum Beispiel angegeben, beim der Standardabweichung beim Mittelwert, beim Standard Error, den ich nicht betrachtet habe, beim Min und Bla, und es erläutert dann noch. Oh. Jetzt kann ich mal hier unten, was vielleicht das Wichtige ist, ist hier. Wenn jemand Bock hat, das Ganze nochmal neu zu schreiben, mit ganz viel schönen React und sowas, gerne. Ich habe es schön einfach nur, ich habe ein statisches HTML produziert. Es war deutlich einfacher. Aber ja, wenn jemand mitarbeiten will, gerne. Was man hier machen kann, man kann die ganze Tabelle als CSV oder als LaTeX exportieren. Das funktioniert ganz gut. Oder und auch jegliche Diagramme als Bild oder als LaTeX exportieren. Was halt sehr praktisch ist, wenn man eine Publikation macht, dann ist nämlich nicht mehr die Aussage, ich habe keine Zeit und bla, sondern hey, das Tool erlaubt sie zu exportieren. Was man hier sieht, was uns wichtig ist, ist oft halt die Walklog, einfach die Zeit, die es wirklich für den Benutzer braucht. Und ja, ich glaube, der Graph ist relativ eindeutig. Vim ist das Blaue, Emacs ist das Grüne. Emacs ist besser, yay! Es liegt wahrscheinlich daran, dass Emacs einfach mehr macht in der Hilfsanzeige, aber man sieht hier halt recht schön, dass es mir dann verschiedene Dinge angibt, wie es Konfidenzintervall und ein T-Test drauf wirft und sagt, ja, es gibt die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es eine signifikante Differenz gibt. Das ist eigentlich ganz cool. Man kann ja auch noch so keine Ahnung, wie man es halt will. Man kann draufklicken und sich dann durchklicken und alles anzeigen lassen. Und bla, und das ist fancy. Und ich habe einen Monat dran gearbeitet und mein Bachelorarbeitsbetreuer hat sich so ein bisschen gewundert, warum ich nicht einfach Arbeit mache. Aber von schön. Es sind irgendwie über 1.500 Zeilen Source Code, insgesamt wahrscheinlich, ich glaube, 3000 Zeilen Source Code, nur um das Ganze zu erzeugen. Und dann noch Multicore Support, damit es schneller geht und hier bei der Präsentation dann 2 Minuten dauert. Es macht ganz viel Spaß, das Ding zu verwenden. Das hier kannst du einstellen. Ich kann dir mal was ist möglich ist, ich glaube, ich unterstütze PNG und SVG standardmäßig. Was auch noch ganz cool ist, ich habe hier natürlich noch Tab Completion, dann kann ich es auch zeigen. HTML2 heißt der Reporter, HTML1 war irgendwie komisch. Deswegen habe ich in HTML2 geschrieben, was es hier an Optionen gibt. Ich kann halt zum Beispiel auch PDFs generieren für jede Grafik. Das mache ich standardmäßig schon. Was ich auch machen kann, ist, ich kann für jede Tabelle so ein total tolles XLS-Format generieren. Warum? Weil ich es kann. Ich habe eine Bibliothek gefunden, die es mir macht. Sogar XLSX, wenn es jemand unbedingt machen will. Sogar mit verschiedenen Arbeitsbereichen. Ich habe es gelassen, aber ich finde es halt lustig. Man kann einen Haufen generieren und es ist auch relativ einfach, neue Dateiformate hinzuzufügen. Also denke ich zumindest. Und daran habe ich noch ein bisschen rumgearbeitet. Generell muss man sagen, dass TempG relativ schön zu verwenden ist für einfache Benchmarks. Es hat natürlich unrunde Ecken, es hat natürlich Ecken, wo man sich denkt, könnte man es nicht besser machen. Es ist aber in der Hinsicht doch noch verwendbar, weil es halt der Code ist vollständig dokumentiert. Und das ist ungewohnt für eine Bachelorarbeit. Es besteht sogar der Anfang von der Dokumentation dabei. Von der User Documentation, man sieht, ich habe ganz viel, ich habe eine schöne Tab Completion, gibt's auch nicht so oft. Wenn ihr gestern beim OSPark, wenn ihr gestern bei diesem Audio Talk wart, die Tab Completion da stammt von mir, weil ich habe so viel Tab Completion gemacht. Und nur so, wenn ihr jemals Tab Completion in Bash und Satchel schreiben wollt, das ist so creepy, das ist halt Spaghetti Code und lasst es. Aber es macht Spaß. Ich keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich 3-4 Wochen, bin in Summe wahrscheinlich 3 Wochen dran gearbeitet. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung, es macht Spaß. Also generell TempG kann man verwenden. Das ist jetzt in der Version, glaube ich, irgendwie 7.5 bla. Es liegt auf GitHub und man kann es recht einfach installieren. Einfach nur via Pip und es unterstützt ganz viel. Und jetzt komme ich noch zurück zum Vortrag wieder. Also ich bin später hier auch noch auf der GPN, wie wahrscheinlich auch die nächsten Tage. Man kann mich dann einfach fragen. Ich kenne mich im Benchmarking so ein bisschen aus, wie ich mich ein halbes Jahr mit beschäftigt habe. Jetzt gehe ich wieder zurück in meinen Vortrag. Okay. Na. Schön. Habe ich wohl die falsche Taste gedrückt. Sorry. So. So. Nicht an der richtigen Folge. Gut. Ja, zumindest TempG ist total toll. Es hat mir Spaß gemacht. Nur Python 3 hat Vor- und Nachteile. Ich habe einen strukturellen Typechecker dafür geschrieben, wenn ich wenigstens eine simple Validierung habe, weil Untypisiertheit ist ein bisschen komisch. Aber ja, zumindest was jetzt noch kommt, so zum Schluss, das einfach, was sollt ihr konkret betrachten? Also was sind die Dinge, die ihr wirklich mit heimnehmen sollt? Ihr sollt natürlich mit heimnehmen, dass Benchmarking schwierig ist und dass ihr euch mal mit beschäftigen sollt und nicht einfach mal, hey, ich führe mal Time auf der Kommandozeile 3-mal hintereinander aus und ich bin der King. Sondern betrachtet... Was? Ja. Wie auch immer. Also betrachtet wirklich so, dass die Differenz, die ihr misst, signifikant ist. Verwendet eine Faustregel, verwendet im Zweifel so einen T-Test zum Beispiel. Fragt bei, wenn ihr irgendwelche anderen Probleme habt, euren Statistiker oder Mathematiker, den ihr so in eurer Westentasche habt. Und wundert euch nicht, wenn er euch auslacht und sagt, haha. Das war gefühlt die Reaktion, die ich von Leuten bekommen habe, von Mathematikern, als ich ihnen gesagt habe, wie oft eine Standardabweichung angegeben wird in Publikationen, was sehr lustig war. Aber ja, und dann sollt ihr auch noch schauen, ist die Standardabweichung erwartbar groß? Wenn eine riesige Standardabweichung, also eine riesige Streuung eurer Messwert hat, dann ist irgendwas faul. Und habt ihr systemische Verzerrungen betrachtet? Ich würde mich freuen, wenn es in diesem Jahr noch eine Publikation irgendwie vom KIT gibt, dass es wirklich betrachtet, systemische Verzerrung. Yay! Wenn jemanden kennt, sagt ihm unbedingt mal dran schauen. Wenigstens als Satz erwähnen, ich würde mich tierisch drüber freuen. Auch an die anwesenden Doktoranden. Wenn ihr jetzt Ergebnisse publiziert, solltet ihr euch, wenn ihr es so fertig geschrieben habt, mal überlegen, habe ich die Standardabweichungen vergleichbarer Streumers überall erwähnt? Wenn nicht, schlecht, dann seid ihr wie, dann ist eure Publikation wie 90% der Publikationen bei vier Lehrstellen am KIT, also ihr seid in guter Gesellschaft, und habe das Benchmarking-Setup genau beschrieben. Und jetzt zum Ende, ich habe noch Ressourcen, wo ihr euch dann einfach nachschauen könnt. Zum einen meine Bachelorarbeit in Deutsch geschrieben, 80 Seiten, wenn ihr Bock habt, euch da reinzulesen, gerne. Dann gibt's Samchi, das hat ist auf GitHub, ihr könnt gerne Issue schreiben und alles. Gernot Heiser hat eine, das ist so ein Betriebssysteme-Mensch, der hat so System Benchmarks, Benchmarking Crimes geschrieben, so eine lange Liste und auch eine Vorlesung zum Thema gehalten. Die könnt ihr euch auch anschauen, da ist nochmal eine breitere Liste, als ich hier gegeben habe. Und ich finde, die Publikationen haben so genial tolle Titel in dem Bereich. Wenn dann halt so eine Publikation heißt, Producing Wrong Data Without Doing Anything Obviously Wrong. Das ist halt toll. Das ist dieses Paper mit den systemischen Verzerrungen an. Auch so, how to not lie with statistics, ja. Das könnte ich auch betrachten. Das war die geometrische Mittelsache. Und das, was ich auch noch verwendet habe, war dieses Scalability at Risk Cost, dass ihr wirklich den wahren Grundfall verwenden sollt. Ansonsten gibt's noch Fragen. Ich bin soweit fertig. Ja? Ach, ja. Temchi ist eigentlich ganz nett, der Name. Das Problem ist, wenn ihr so eine Bachelorarbeitsprojekt schreibt und die Frage war, ob der Programmname eine Bedeutung hat. Das Problem ist, angenommen, ihr wollt irgendein Programm erfinden, dann müsst ihr halt dem irgendeinen Namen geben, dann könnt ihr einen coolen Namen nehmen, wie Borg Backup, der klingt richtig cool und so. Aber ihr könnt dann auch irgendwie sagen, ja, ich habe irgendwie keine Ahnung, einen coolen Namen zu finden, ist schwierig. Dann schaut ihr euch bei Benchmarking so, Bench ist schon vergeben, Benchly ist schon vergeben, die ganzen Namen. Dann überlegt ihr euch, ich habe vor Jahren mal Loschbahn gehört, so eine logische Sprache, die nehme ich dann einfach mal. Temchi ist im Wesentlichen das Wort für einen Zeitabstand, so ganz grob gesagt, in Loschbahn. Schön ist, Temchi wird zumindest im deutschen und im englischen Sprachgebrauch sonst nie verwendet. Wer allerdings den Fehler macht, irgendwie mal bei der Google-Bildersuche Temchi einzugeben, lasst das während der Arbeit. Da kommen sehr viele Bilder von jungen Frauen, weil Temchi anscheinend zum einen der Name von so einer Bartmanufaktur in Südfrankreich ist und zum anderen ein häufiger Name im türkischen Bereich. Ja, noch eine Frage. Ja. Es gibt viele Dinge, aber ich habe halt Temchi gewählt, weil es cool klang und am Anfang war es ein Provisorium und dann konnte ich jedem erzählen, Loschbahn ist total toll und dann habe ich ihn gelassen. Gibt's sonst noch Fragen? Ja. Also die Frage war, ob ich Temchi mal gebenchmarkt habe. Ihr habt ja diesen Report gesehen, natürlich, ich habe den Report gebenchmarkt. Ich habe auch Temchi selber in guten Teilen gebenchmarkt. Wenn die Report-Generierung, dann macht's halt schon was aus, ob der Report 2-3 Minuten dauert. Also ja, ich habe schon Meta-Benchmarks gemacht. Ich hatte auch schon die Idee, im Rahmen meiner Bachelorarbeit ein Benchmarking-Benchmark-Tool zu schreiben, für ein Benchmarking-Benchmarking-Benchmarking-Tool zu schreiben. Das habe ich dann gelassen, mir hat die Teil gefehlt. Ja?
Kurze Frage. Temchi Exec erzeugt die Laufzeitumgebung für den Benchmark und läuft dann auch.
Ja.
Lässt das Programm laufen. Das ist die Frage. Hast du den Overhead von Temchi Exec auch gebenchmarkt?
Natürlich, es gibt einen gewissen Overhead in die Richtung. Die Idee ist, dass der einzelne Lauf, den ich wirklich messe, von anderen Programmen gemacht wird, wie zum Beispiel Perfstat. Natürlich hat es ein Overhead, deswegen Temchi sollte man nicht für Programme verwenden, die im Millisekundenbereich laufen. Es wurde schon dafür verwendet und es gibt anscheinend einigermaßen sinnvolle Ergebnisse, aber ich würde es nicht dafür verwenden. Es ist dafür da, ihr habt länger laufende Programme. Und Microbenchmarks und sowas sind eine ganz andere Geschichte. Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Sonst noch Fragen? Okay.